Guten Morgen, Linus.
Guten Morgen, Tim.
Du, mir fällt jetzt echt zum Einstieg kein Witz mehr ein.
Dann klebe ich mich jetzt hier fest, bis dir einer einfällt.
Logbuch Netzpolitik Nummer 461 vom 24. Mai 2023. Genau. Ach ja, gute Witze machen ist eine Kunst.
Ja, haben wir nie behauptet, dass wir Künstler wären.
Nee, das stimmt allerdings auch.
Ich habe mir überlegt, wir könnten zu Beginn der Sendung
uns festlegen.
Hier wegmachen. Ja, könnte es mir ein bisschen Öl geben.
Nee. Wie kriegt man die eigentlich ab?
Ich glaube mit Speiseöl.
Speiseöl?
Ja. Oder mit Gewalt.
Was für ein Kleber nehmen die denn überhaupt?
Sekundenkleber.
Sekundenkleber kriegt man mit Speiseöl ab?
Also, Sekunden.
Ich habe sowas auch gehört, aber ich habe dem ehrlich gesagt noch nicht so richtig nachrecherchiert.
Aceton, Nagellackentferner, aber ich glaube, die machen...
Sehr interessant.
Also Aceton und Nagellackentferner. Ich glaube, ich habe es mal, man kennt das ja. Hat man ja auch echt schnell an den Fingern. Jeder andere Kleber nicht, aber Sekundenkleber ist so, scheiße.
Ja,
und dann denkst du, habe ich den jetzt hier drin? Dann drückst du die Finger aneinander und denkst, ja, scheiße, habe ich. Willst ja nur fühlen auf der Kleber.
Ja, und dann musst du ewig warten, aber wenn dann einfach Speiseöl ausreichen würde, naja, gut. Auf jeden Fall, ich bin immer ganz froh, dass
von
die...
Von der Haut. Seife und Wasser. Desinfizieren, Nagellackentferner, Fett. Verreiben Sie ein fetthaltiges Lebensmittel auf der betreffenden Stelle. Öl, Erdnussbutter, Butter, Margarine. Lassen Sie es 1 Minute einziehen. Superkleber, Pipopo, Peeling, Pflaster, Entferner.
Oh, also ich mag mir das immer gar nicht vorstellen. Ach, das ist einfach überhaupt nichts für meinen Vorstellungskosmos.
Kleber?
Dieses angeklebt sein und dann so dieses, wenn da... Lass uns über die Themen der Sendung reden. Wir wollten heute mal was Neues einführen und einen Überblick geben über unsere Themen.
Überblick über unsere Themen. Ja, wir reden im Feedback über wir reden über das Feedback.
Wir reden über das Feedback. Da machen wir es spannend.
Da machen wir es spannend.
Aber es gibt Feedback.
Dann Thema, also Feedback gibt's zum unterschiedlichen Beleidigungen, AirTags und digitaler Gewalt. Dann sprechen wir über die Anklageerhebung gegen Finn Fischer. Große News.
Über Herrn Böhmermann?
Herrn Böhmermann, genau.
Über Böhmermann reden wir.
Zweimal reden wir über Herrn Böhmermann und seine,
über Böhmermann.
Seine journalistischen Standards. Einmal im Umgang mit Julian Hessenthaler, einmal mit Arne Schönbohm. Und dann reden wir über die letzte Generation, bei der heute die Polizei zu Besuch eingeritten ist. Und dann noch zuletzt kurz über Radio Dreiecksland und Links auf Archive von links unten. Also rechts unten kaufen, links unten linken.
Links unten liken. Bleiben Sie dran.
Ja.
Das ist ja auch die Aufmerksamkeitsökonomie, der hektischen Aufmerksamkeitsökonomie von YouTube und so weiter und des Fernsehens nachgeht. Mir hat ja beim Radio mal einer erzählt, so, ja, wenn man nicht alle 7 Minuten sagt, welcher Sender ist, so, dann schalten die Leute weg.
Aha.
Also, ein bisschen unverständlich, aber so.
Weil die denken, scheiße, ist nicht mehr mein Sender, oder was?
Weil die immer davon ausgegangen sind, die gehen immer
weil
so von
die davon ausgehen, dass die Hörer doof sind. Den Eindruck habe ich beim Radio tatsächlich, dass die davon, also gerade bei diesen Werberadiosendern, da wirst du ja bescheuert. Also ich meine, das können ja auch nur Doofe hören. Das ist ja eine selbsterfüllende Prophezeiung.
Ja, aber das war halt ein Kommentar vom Deutschlandfunk. Deutschlandradio damals noch.
Gut, Deutschlandradio auch, ne? Ich meine, die haben ja die Nachrichten im Überblick. Die Nachrichten im Überblick. Also die haben wirklich so, die scheinen da wirklich so ein bisschen, die scheinen echt richtig gute psychologische Kenntnisse zu haben, wie man Leuten etwas vermittelt.
Ja, haben wir ja jetzt auch. Machen wir jetzt auch die
Nachrichten. Wir auch, ja. Sie hören Logbuchnetzpolitik. Bleiben Sie dran. Beim nächsten Signal ist es...
Ja, also wie gesagt, ne, alle 7 Minuten müsst ihr irgendwie wissen, wo ihr seid, sonst wisst ihr nicht mehr, wo ihr seid.
Ja.
So einfach ist das. So einfach ist das.
Aber das Gute ist, wenn du dich festklebst, musst du, also ändert sich das nicht so oft, wo du bist.
Wieso läuft dann die Zeit schneller?
Nö, aber du kommst auf jeden Fall erstmal nicht mehr weg.
Ach so. Hm. Okay.
Da herrscht ja, wir reden ja gleich erst über die letzte Generation.
Ja. Dann reden wir jetzt erstmal über unser Feedback. Erste Feedback ist von Leo.
An mich.
Es ist alles an dich. Du erzählst immer Unsinn und dann kommt das ganze Feedback. So. Das ist so ein Troll-Move. Ist eigentlich ganz geil, ne? So, es erzeugt ja Klicks.
Ich weiß, ne? Wie kriegst du aus dem Internet eine richtige Antwort? Nicht indem du die Frage stellst, sondern indem du eine falsche reinschreibst.
Genau. Deswegen erzählen wir euch auch die ganze Zeit nur Unsinn. Damit ihr euch alle drüber aufregt. Oh, ey, Linus, boah, ey, Mann, ey, so Mann, voll am Mann, Thema ey. Vorbei.
Boah, Boomer.
Echt, hier ist, ich bin kein Boomer.
Ich bin kein Boomer und kein Gen Z.
Ich weiß auch immer nur, was ich nicht bin, aber welche Generation ich eigentlich wirklich bin, weiß ich nicht.
Gen Z sind die, die ganze Zeit loben muss, sonst werden die pumpig oder kriegen Burnout, habe ich heute gehört.
Das werden die Millennials.
Da muss ich aber doch ein bisschen lachen. Aber schon die nächste Gen. Sonst werden die pumpig oder kriegen Burnout. Ich sag da nichts, das fand ich auf jeden Fall irgendwie lustig.
Leo schreibt, lieber Linus, es ist richtig, dass man Hurensohn nicht beleidigend und am besten gar nicht verwenden sollte. Das gilt gleichermaßen für Unterschicht. Der Begriff Unterschicht ist ein klassistischer Begriff, der dazu dient, die Klasse der ärmsten Arbeiter und anderer Menschen mit schlechter sozioökonomischer Stellung zu bezeichnen. Es ist keinesfalls verwerflich, dieser Klasse anzugehören. Die herabsetzende Verwendung dieses Begriffs führt zur Stigmatisierung einer Gruppe, die Solidarität statt Stigmatisierung verdient.
Hat der Leo recht? Zumal wir ja in den sozialen Schichten auch hier in der Sendung regelmäßig die mangelnde Durchlässigkeit und Aufstiegschancen bemängeln, so dass relativ klar ist, dass die Gruppe Solidarität statt Stigmatisierung verdient.
Ja. Nächster Kommentar, da haben wir gleich mehrere im Angebot, rund um unsere Diskussion zu AirTags. Zunächst einmal Martin. Apple AirTag kennt zwei Modi. A. AirTag hat das eigene iPhone in der Nähe, tauscht sich mit Bluetooth verschlüsselt und für andere unsichtbar aus. B. AirTag ist alleine und schickt komplett random aussehende Schlüssel. Mit diesem Schlüssel wird die Position von anderen iPhones verschlüsselt und mit dem gehashten Schlüssel an Apple geschickt. Dort fragt sie dein iPhone über die Hashes ab. Nur dein iPhone kennt die Zuordnung. Die Idee ist nun, dass in A auch Random-Schlüssel verschickt werden, aber mit ist beim Nutzer-Bit. Das ist, wie ein Kommentator oben schreibt, unkritisch, wenn das Ökosystem diese ignoriert. Es erlaubt aber gegebenenfalls stalkende AirTags zu detektieren.
Das war, glaube ich, wir haben da in der technischen Erläuterung mehrere bessere Darstellungen und einfachere Darstellungen bekommen. Was davon aber umgerührt ist, ist, das ist beim Nutzerbit, wenn ich jetzt mein eigenes AirTag baue, von dem wir auch vorher sprachen, dann kann ich dieses Bit natürlich setzen und ich würde dann doch davon ausgehen, dass es trotzdem noch funktioniert. Ja, aber
was aber richtig ist, ist, dass wir nicht erklärt haben, diesen Modus mit, es ist bei dir, dass es dann halt direkt mit dem Telefon kombiniert oder nicht nur mit dem Telefon, sondern bei Apple ist es halt so, dass irgendeins der Geräte, die deiner Apple ID zugeordnet sind, das kann also auch zu Hause irgendein Apple TV sein oder ein Mac oder so.
Und wenn ich das aber jetzt, also was ich jetzt mich frage ist, ob das, wenn das AirTag schickt, ich bin eh beim Nutzer, dass dann die anderen iPhones eben nicht sagen, alles klar, ich reporte das jetzt. Und dann wiederum würde das AirTag, würde diese Funktion, ich mache das ist beim Nutzer-Bit quasi, würde dann dazu führen, dass das nicht.
Du hast schon mal Sachen einfacher erklärt.
Also, dein iPhone hört ein AirTag. Das AirTag sagt, ich bin beim Nutzer. Dann sagt dein iPhone, alles gut, ist mir egal.
Mhm.
Ein AirTag sagt, ich bin nicht beim Nutzer. Dann sagt dein iPhone, alles klar, dann sag ich mal Apple, wo du bist.
Mhm.
Für Stalking brauchst du diesen zweiten Modus, damit du noch herausfindest, wo dein AirTag, bei dem du ja jetzt gerade nicht mehr bist, ist.
Mhm.
Jetzt könntest du aber natürlich eine Funktionalität bauen. Ne? Entscheidend ist ja immer, erkennt das Ding, dass sich ein AirTag längere Zeit mit dir bewegt. So.
Das Ding, das Telefon.
Genau. So, jetzt könnte ich ja quasi ein AirTag machen, das jede Stunde einmal sagt, es wäre nicht beim Nutzer und den Rest der Zeit sagt, ich bin beim Nutzer. Oder den Rest der Zeit überhaupt gar kein Signal sendet. Dann würde dein iPhone nicht feststellen, dass ein AirTag mit ihm reist. Und wenn es dann einmal kurz so ein Beacon kriegt, den reporten. Also will sagen, man kann nicht ein solches System bauen und diese Stalking-Methoden vollständig verhindern. Vor allem nicht, wenn Leute Geräte bauen, die sich nicht so verhalten, wie spezifiziert ist. Das haben wir in der letzten Sendung auch schon gesagt. Und das Entscheidende ist aber, immerhin durch diesen Schritt, und das wurde ja auch in den anderen Kommentaren anerkannt, ist es nicht mehr so einfach zugänglich. Ja, das ist, also es wird die Hürde erhöht. Und das Elegante bei AirTags ist ja, dass sie halt winzig klein sind. Wenn du jetzt selber versuchst, irgendeinen Stalker-AirTag zu bauen, hat es sehr viel mehr Arbeitsaufwand.
Hm, Volumen und so. Kantorkel fügt dem noch hinzu, zu den AirTags, die AirGuard-App kann unter Android vor verfolgenden AirTags warnen und sie auch klingeln lassen. Link ist dann auch dort nochmal hier in den Shownotes.
Da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher, ob das Ding, also das ist jetzt die App, die, also es ist so eine F-Droid-App und Kantorkel kennt ihr ja auch aus der Sendung, das von einem Team der Technischen Universität Darmstadt gebaut wurde. Was ich nicht genau weiß ist, also ich weiß nicht genau, ob ein AirTag das nicht im Modus ist, dass es, also wie du dem jetzt sagen kannst, es soll piepen, also ob du jedem AirTag sagen kannst, es soll piepen, also ob ich mich zum Beispiel in eine S-Bahn setzen kann und sag, alle AirTags stalken mich, lass sie bitte piepen, das wäre witzig. Aber wahrscheinlich würden die AirTags sagen, dieses Piepen kann mir nur meine Nutzerin sagen, wenn sie in meiner Nähe ist, oder alle, wenn ich ohne meine Nutzerin bin.
Mir ist ganz neu, dass überhaupt von außen dieses Klingeln angefordert werden
kann. Doch klar, das ist, ja, so werfen die Diebe ja das AirTag aus deinem Auto. Ne, wenn jetzt jemand dein Auto klaut. Also ja. Du hast ja ein AirTag, um dein Auto überhaupt wiederzufinden, weil ja. Du ein alter Mann bist, ja. Und das nicht mehr weißt, wo du geparkt hast.
Ja.
So. Wenn jetzt ich komme und dein Auto klaue, fahr weg, ja, dann sagt mein iPhone irgendwann, ey, ein AirTag reist mit dir. Und dann sage ich, der Tim stalkt mich. Und dann sag mir, wo das ist. Und dann macht er hier piep, 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 piep. Und dann kann ich das aus dem Fenster werfen und fahre über die Grenze.
Okay, das war mir nicht klar, dass da noch ein User-Interface hochkommt, was einem das erlaubt. Aber die piepen ja auch schon von alleine. Die piepen in dem Moment von alleine, wenn sie bewegt werden. Was sie halt auch damit ein bisschen zu einem schlechteren Deep-Erkennungssystem machen, ja. Weil sie dann eben,
also aber da gibt's Stalking vor Klauschutz. Dafür gibt's ja im Internet die Tricks, wo man genau reinbohren muss, damit der Speaker kaputt ist.
Ja, klar, natürlich, das kann man machen. Aber jetzt mal nur so vom unmodifizierten Gerät ausgehend, also wenn du es jetzt zum Beispiel am Fahrrad hast so, und jemand schiebt dein Fahrrad weg, dann beschwert sich halt sofort das Fahrrad, wo gehst du mit mir hin? Also, okay, piep, 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 das mache ich mal ab. Von daher ist es halt an der Stelle
ungünstig.
Naja, also das ist halt so, Apple sagt ja auch von Anfang an, das ist kein System, um das Klauen zu verhindern, sondern wir wollen, dass du deine Sachen wiederfindest, so, ja. Aber es ist nicht im eigentlichen Sinne als Klauschutz konzipiert. Dritter länglicher Kommentar von Strudelkeks bezüglich AirTags und Co. Die Grenzkosten bei einem Missbrauch zu erhöhen ist, wie Linus es richtig beschreibt, der wahrscheinlich sinnvollste Weg. Auch Fabians Hack ist nicht so massentauglich und mit erheblichen Ressourcen, Zeitwissen verbunden und würde darunter fallen. Aus Fachkreisen gibt es noch zwei weitere Forderungen, um die Grenzkosten zu erhöhen, wo mich eure Meinung interessieren würde. Erstens, die Hersteller sollen den Sicherheitsbehörden eine Möglichkeit geben, leicht, zum Beispiel mit Richterbeschluss, zu einem gefundenen AirTag, zum Beispiel Auto von Frau, den Eigentümer zu ermitteln. Zweitens, wenn sich mehr als x AirTags, zum Beispiel 10, einer Person dauerhaft nicht in seiner Nähe befinden, soll es eine Überprüfung oder Meldung an zentrale Stellen oder Behörden geben. Erfahrung von Beratungsstellen sei, dass Täter häufig sehr viele Tracker in verschiedenen Sachen der Betroffenen verstecken, insbesondere im Kontext Trennung nach Umfeld von häuslicher Gewalt. Ja.
Okay, also das erste erscheint mir ist so eine
also
Sache.
Also Ermittlungen des Eigentümers, ja. Zum Beispiel mit Richterbeschluss.
Das, also das klingt erstmal natürlich sinnvoll, aber da würde ich zum Beispiel sicherstellen wollen, dass die Polizei auch wirklich das AirTag hat. Ja, also dass man sagen kann, hier, das haben wir, ne, das haben wir. Dann müsste man den Zweck einschränken, weil das heißt dann im nächsten, wenn die jetzt, keine Ahnung, also das würde ja dann beispielsweise auch heißen, dass irgendjemand, der sich, sagen wir mal, irgendjemand setzt sich auf die Straße, wird dann von Polizisten weggeprügelt, verliert dabei einen Schlüssel, ja, dass die Polizei dann sagen kann, guck mal, hier ist ein AirTag dran, wir wollen jetzt wissen, wer das ist, den wir da verkloppt haben oder so, ne? Also das heißt, Dinge automatisch, die dir gehören, zu dir auflösen zu können, ist ein Verfahren, was potenziell relativ weitreichende Konsequenzen hat.
Und vor allem, es geht ja auch in die andere Richtung, ne? Also wenn ich jetzt mit jemandem zusammenlebe, ich könnte mir dann auch einfach irgendein AirTag, von dem ich weiß, wo es untergebracht ist, nehmen
und sagen, damit, guck mal, hier, wer ist
hier,
das?
Ja. Habe ich genau, bei mir also in der Tasche gefunden und so.
Also. Du hast da allerhand Missbrauchspotenziale.
Ja.
Der zweite, wenn sich mehr als 10 AirTags bei einer Person dauerhaft nicht in ihrer Nähe befinden. Tim hatte in der letzten Sendung gesagt, er hat 11 und hat die zum Beispiel in Auto, was hast du noch alles, Kinder, Ehefrau, nein, also du hast
Fahrräder, Motorräder, also das ist schon eine Anwendung von mir, dass die nicht
dass
bei
die
mir
nicht bei
sind.
Dir sind. So, das heißt, du wärst dann, ne, das bei Tim wäre jetzt beispielsweise jemand, der mehrere AirTags dauerhaft nicht
ja,
in seiner Nähe hat.
Also anders gesagt, da gibt's, ich verstehe, wo er hin will damit, so, ne, Leute, die das sozusagen nur dafür verwenden, aber es gibt durchaus auch den Anwendungsbereich, dass man die Dinge nicht so oft in seiner Nähe hat, so, ne.
Und es wäre auch schon eine, also das würde mir ehrlich gesagt ein bisschen zu weit gehen, weil das, also ja, das scheint mir dann wirklich ein zu tiefer Eingriff zu sein. Ja, also wenn wir nochmal, ja, wenn wir, auch wenn das jetzt auch schon kritisiert wurde, diese Systeme werden primär in großer Menge legitim genutzt. Und es wäre schon ganz praktisch, wenn ich meine Schlüssel, die ich damit sichere, verlieren lassen, liegen lassen und sonst was kann, ohne dass ich fürchten muss, dass ich zu viele Schlüssel habe und auf einmal irgendwie die Polizei trigger, die dann sagen, oh, hör mal, du hast aber ganz schön viele AirTags, da wollen wir mal
gucken. Bestimmt was Gefährliches.
Also das erscheint mir ein bisschen zu übel. Den ersten Vorschlag, da würde ich, da hätte ich auch Bauchschmerzen, was die Missbrauchspotenziale angeht. Und die Missbrauchspotenziale dürfen wir nicht vergessen, die werden ja dann auch wieder ausgenutzt. Ja, und insbesondere, was Tim gerade sagt, jemandem AirTag zocken und dann wissen können, wer das ist, ist auch, also gerade im Bereich Stalking sicherlich ein gefährliches Potenzial.
So, nächstes Feedback zum Thema digitale Gewalt. Anne Roth.
Ja, Anne Roth, wir hatten Anne Roth ja auch spezifisch zitiert, weil sie den Vortrag über digitale Gewalt beim Kongress gehalten hatte vor vielen Jahren.
Mhm.
Und sie sagte dann zu unserer Besprechung auf Mastodon, gestern Logbuch Netzpolitik zum digitale Gewaltgesetz des BMJ gehört. Darauf sehe ich richtig, dass das Logbuch weder bei Twitter noch Mastodon ist.
Nee, bei Twitter sind wir.
Bei Twitter @me_netzpolitik für die letzten Ratten auf dem sinkenden Schiff. Mastodon, es gibt ja diesen Postodon.
Haben wir noch nicht.
Okay, müssen wir mal machen.
Machen wir noch. So, aber
jetzt
Inhalt.
Das Hauptproblem hätte ich anders beschrieben, sagt Anne. Erstens, Accountsperren wären ganz ohne Identifizierung möglich. Das ist ja der Clou. Und ja, also richtig. Wir erinnern uns, es geht um die Möglichkeit der Anordnung von Accountsperren. Und die Idee der Accountsperre ist ja, dass man genau nicht einen Auskunftsanspruch für Betroffene und so weiter herleiten und durchsetzen muss, sondern dass man einfach sagt, alles klar, der Account böse, zack, bumm, zu. Ja.
Ja.
Also richtig erkannt und danke für den Hinweis. Zweitens, da glaube ich, das haben wir aber auch versucht so zu sagen, finde ich es aber noch wichtiger, dass Anne das nochmal betont. Das Konzept des BMJ ignoriert weite Teile digitaler Gewalt, nämlich alles, was nicht durch Unbekannte stattfindet und nicht auf Plattformen. Stalkerware, Spycams etc. pp. Und das waren natürlich auch die die Kernthemen, über die Anne da gesprochen hat. Also auch hier hat sie nochmal sehr viel klarer und besser dargestellt, was wir versucht haben zu sagen. Wundert mich auch nicht, ist eben ihr Fachgebiet. Und auch da, glaube ich, da würde sie unserer Einschätzung zustimmen. Das digitale Gewaltgesetz setzt sie halt nicht mit digitaler Gewalt auseinander. Ne? Und hat halt definiert einen oder macht einen Definitionsrahmen für angebliche digitale Gewalt auf, der nur im peripheren Bereich überhaupt digitale Gewalt in dieser Definition ist und macht sehr eindeutige Bereiche der digitalen Gewalt nicht zu seinem Gegenstand. Bei der Gelegenheit, es gibt noch eine Stellungnahme des ECO dazu, Verband der Internetwirtschaft, nur um die auch mal gerade anzumerken, das ist also jetzt die wirtschaftliche, aber die internetwirtschaftliche Perspektive, aber eben auch von einem Verband, der den Nutzerinnenrechten und dem freien Netz immer sehr zugewandt ist, sagen hier, das ist ein viel zu breiter Anwendungsbereich. Für diese Rechtssicherheit und für die Verhältnismäßigkeit sollten hier klare Delikte benannt werden und Tatbestände digitaler Gewalt eingeschränkt werden. Ja, das war ja, also auch das hatten wir letzte Woche gesagt. Auskunft sollte es immer nur mit Richterinnenvorbehalt geben. Die Einführung eines zivilrechtlichen Auskunftsanspruchs ohne den prozeduralen Schutz eines entsprechenden Richterinnenvorbehaltes würde zu einer untragbaren Rechtsunsicherheit bei den zur Auskunftserteilung in Anspruch genommenen Diensteanbietern und Netzbetreibern führen. Auch das, denke ich, haben wir in der letzten Sendung gesagt. Wir reden hier immer noch von zivilrechtlichen Auskunftsansprüchen. Das ist echt ein richtig übles Ding. Sie sagen, aber na, sie müssen natürlich wirtschaftlich argumentieren und sagen, wer soll das bezahlen? Ja, wäre schon ganz gut, wenn wir hier eine Kostenerstattung kriegen, weil wir müssen ja hier Dinge aufbauen. Dann sagen sie, bei dem Anspruch auf eine richterlich angeordnete Accountsperre, ich zitiere, die aktuellen Regelungspläne sehen vor, dass der Accountinhaber nicht durch das Gericht, sondern durch den Dienstanbieter auf das anhängige Sperrersuchen hingewiesen wird und hierbei Gelegenheit zur Stellungnahme erhält. Aus Sicht des ECO ist auch beim Anspruch auf richterlich angeordnete Accountsperren sicherzustellen, dass staatliche Aufgaben, wie zum Beispiel das Gewähren von rechtlichem Gehör, nicht ausgelagert werden. Es muss in erster Linie Aufgabe des Gerichts bleiben, den Accountinhaber anzuhören. Dann kann ich sagen, so hier, wir ordnen jetzt mal eine Sperrung an und Twitter muss den jetzt anhören, für uns. Ne, dafür, es geht natürlich nicht. Sofern für eine Kontaktaufnahme zum Accountinhaber die Mithilfe des Dienstanbieters notwendig ist, muss sich diese Mithilfe auf das Notwendigste beschränken. Zum Beispiel Übermittlung eines Schreibens. Ansonsten pauschale Entschädigungszahlungen. Aber klar, kostet alles Geld. Außerdem bemängeln sie noch, dass die Funktion des Zustellungsbevollmächtigten ausgeweitet wird auf die Entgegennahme außergerichtlicher Schreiben. Also das geht, glaube ich, in einen Bereich, mit dem wir uns relativ selten auseinandersetzen. Sie sagen, mit der geplanten Neuregelung sollen künftig auch außergerichtliche Schreiben, einschließlich Aufforderungen zur Löschung rechtswidriger Inhalte, an den inländischen Zustellungsbevollmächtigten übermittelt werden. Ziel sei es, das Vorgehen gegen Rechtsverletzungen zu erleichtern. Wir geben zu bedenken, dass die Dienstanbieter regelmäßig spezielle Meldewege etabliert haben, über welche die Anbieter zu rechtswidrigen Inhalten in Kenntnis gesetzt werden können. Diese Meldewege gewährleisten in der Regel eine schnelle Bearbeitung und folglich auch eine schnelle Löschung. Das jetzt auf den Zustellungsbevollmächtigten auszuweiten, findet der ECO auch unsinnig. So viel also die wirtschaftliche Perspektive auf das Thema. Mhm. Aber ich denke, die entscheidenden Punkte sind die von Anne. Diese ganze Identifiziererei ist nicht notwendig, insbesondere nicht beim Thema der Accountsperren. Und diese Auskunftsrechte für zivilrechtliche Ansprüche massenhaft bereitzustellen, das wird wirklich unangenehm im Internet. Das wird wirklich, wirklich unangenehm.
Ja, und vor allem, wenn das dann auch in der Aufgabe der Unternehmen ist, dann
ja,
wird das ein totales Chaos.
Das ist wirklich keine gute Idee.
So. Nächstes Thema, Finn Fischer, deine Freunde.
Ja, wir erinnern uns, also das ist ja ein Thema, was uns jetzt sehr lange schon beschäftigt. Ich muss gerade nochmal gucken, in welchem Jahr das überhaupt war.
Finn Fischer auf jeden Fall Hersteller von Spy-Software und ja, jahrelang an Pranger gestellt worden, vieles nicht passiert, aber irgendwann.
Ja, wir haben also jahrelang kritisiert, ja, im Prinzip die, sagen wir mal, deutsche NSO Group, ja, wahrscheinlich nicht ganz auf dem Niveau der Bösartigkeit und der technischen Qualität unterwegs, aber eigentlich schon seit kurz nach dem OZAPFT ist Hack des CCC berüchtigt und die kamen dann in den Verdacht, ich glaube 2017, ihre Späh-Software in die Türkei exportiert zu haben, wo sie dann gegen die politische Opposition eingesetzt wurde. Und dass das passiert ist, blieb nicht unentdeckt und das Sample, was dabei eingesammelt wurde, was also in so einem Watering-Hole-Angriff gegen die Oppositionsbewegung in Umlauf gebracht wurde, das haben wir, Thorsten und ich, neben vielen anderen Organisationen auch analysiert und Beweise herangeführt, dass es sich dabei um FinSpy, das Produkt für Android, handelt. Ich würde sagen, unsere Analyse war da die letzte, dafür aber auch die umfassendste, weil wir haben uns sehr, sehr viele FinSpy-Samples angeschaut und Detail, also Teile der Codebasis verglichen und gezeigt, wie die sich über die Zeit entwickeln, sodass dieses Sample, was in der Türkei eingesetzt wurde, sich quasi in eine Entwicklungshistorie einfügt von FinSpy. Andere hatten vorher halt Nähen zu einzelnen Samples, bei uns waren dann irgendwie eine mittlere zweistellige Anzahl, weil wir einfach alle analysiert haben. So, damit haben wir also eine ganze Reihe an Belegen zusammengetragen oder sagen wir, Indizien zusammengetragen, dass es sich bei der Software, der dort eingesetzt wurde, um FinSpy handelt. Und zweitens, das war die andere Frage, dass diese Software kompiliert wurde, nachdem Exportrestriktionen für diese Software in Kraft getreten sind. Exportrestriktionen für diese Art Software. Da gab es dann eine Außenwirtschaftsgesetzänderung, dass man gesagt hat, so, das dürft ihr gar nicht mehr so einfach exportieren. Und wir konnten eben, das war jetzt auch nicht so schwer, Libraries finden, oder also Software Bibliotheken, die in diesem Sample verwendet wurden, die quasi später erst überhaupt entwickelt wurden. Ja, also OpenS, eine LibSQLite-Version von eben 2019, was eben nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes war, mit anderen Worten, muss auch der Export nach Inkrafttreten dieses Gesetzes passiert sein. Dann hatte eine Koalition aus NGOs eine Strafanzeige erstattet und unsere Analyse war ein Teil, der dazu dann auch nachgereicht wurde. Thorsten hat dann auch mal mit ein paar interessierten Strafverfolgern nochmal über den Bericht gesprochen, hat den so gezeigt, ne? Wenn ihr jetzt etwas findet, was muss man sich dann angucken? So. Mhm. Und wir hatten Analyse-Tools zur Untersuchung weiterer Versionen bereitgestellt und dann ein bisschen so gezeigt, wie man damit arbeiten kann. Ne? Ich glaube, das hatten wir so Ende 2019 veröffentlicht und ich glaube, Oktober 2020 gab es dann Hausdurchsuchungen bei Finn Fischer. Da hatten wir auch irgendwie drüber berichtet. Ja, das war, gucken, war das 15. Oktober 2020, also jetzt auch schon wieder 3 Jahre her. Dann kam die Nachricht, die sind insolvent. Das war nicht, das war im 28. März 2022 war diese Tatsache dann bekannt geworden. So, das war die Vorgeschichte. Jetzt ist die Meldung, die Staatsanwaltschaft erhebt Anklage. Und zwar genau wegen dem Vergehen, das wir denen seit Jahren vorwerfen und eben in einer breiten Koalition schon vor Jahren nachgewiesen haben. Ich hatte da damals mal so eine Liste gemacht. Es gibt die betroffenen Zielpersonen, es gibt Angestellte, Informantinnen und andere Whistleblower, die vielleicht mal früher dort gearbeitet haben. Es gibt Claudio Guarnieri, der maßgeblich immer an Analysen zu Finn Fischer beteiligt war. Das Amnesty Security Lab, es gibt das Citizen Lab. André Meister hat auf Netzpolitik, glaube ich, die meisten Artikel zu dem Thema geschrieben. Dann gab es natürlich sehr wichtige Quelle auch der Gamma Finn Fischer Hack von Phineas Fischer. Citizen Lab habe ich schon erzählt. Dann gibt's noch IZ, Microsoft und so weiter. Und die Anzeige, Strafanzeige von Gesellschaft für Freiheitsrechte, Reporter ohne Grenzen, European Center for Constitutional and Human Rights und Netzpolitik.org. Also jahrelange Arbeit von all diesen Leuten, ja, mündet eben dann 2023, 4 Jahre später, und ich kann, glaube ich, so viel verraten, diese ganze Strafanzeige hatte auch eine lange Vorbereitung. Also kann man sagen, wahrscheinlich 5 Jahre später wird dann jetzt endlich Anklage erhoben. Und das ist natürlich ein riesiger Erfolg, zu dem sich alle gratulieren können. Gleichzeitig natürlich auch sehr traurig, wie lange das gedauert hat. Aber es ist eine Anklageerhebung wegen gewerbsmäßigen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz durch den nicht genehmigten Verkauf von Überwachungssoftware an Nicht-EU-Länder. Und das ist so richtig, das ist so eine Strafanzeige, die ist richtig übel, eine Anklage. Und die Strafanzeige ist lange her, fast von 2019. Da wurde lange recherchiert, die haben an 15 Orten Hausdurchsuchungen gehabt, und ich würde schätzen, wenn du jetzt nach so vielen Jahren diese Anklage erhebst, würde ich da auch auf eine ganz gute Aussicht hoffen.
Ja, das machen die nicht einfach mal so zum Spaß. Januar 2013, in unserer 50. Sendung, hatten wir Finn Fischer das erste Mal als Thema. Ein paar Monate später, im Mai, also jetzt genau vor 10 Jahren, hatten wir hier die Meldung, Finn Fischer, BKA kauft Finn Fischer.
Dave come a long way. Das war auch ein Leak von André. Der hatte das, der wollte ja die Verträge haben.
Ja, aber kannst mal sehen, ne? Also von irgendwie das BKA denkt sich, oh geil, hier, das nehmen wir doch mal bis, sorry, wir müssen euch jetzt hier alle in den Knast schmeißen mit dem, was ihr macht. Das war schon ein direkter Weg. Naja, können wir mal beim BKA fragen, ob die noch was kaufen würden. Ne?
Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage von folgendem vor Gericht noch zu beweisenden Sachverhalt aus. Der Hauptgeschäftszweck der Finn Fischer Gruppe bestand in der Entwicklung und dem weltweiten Vertrieb von Software zum Einsatz durch Strafverfolgungsbehörden und Nachrichtendienste. In diesem Bereich zählte die Gruppe weltweit zu einem der führenden Unternehmen. Hauptprodukt war die als FinSpy bezeichnete kommerzielle Space-Software und so weiter. Dann kam 2015 die Verordnung für Dual-Use-Güter, gesetzlichen Beschränkungen, in Kraft treten und so weiter. Um dennoch weiterhin Verträge mit sogenannten Nicht-EU-001-Ländern abwickeln zu können, beschlossen die Angeschuldigten, die Ausfuhr der Überwachungssoftware auf dem Papier fortan ohne Genehmigung über eine in Bulgarien sitzende Gesellschaft R. abzuwickeln. Nach außen, das heißt durch Schaffen einer entsprechenden Papierlage, sollte der Eindruck entstehen, dass Verträge mit Kunden aus dem Länderkreis Nicht-EU-001 mit Änderung der Rechtslage nicht mehr über die in München sitzenden Gesellschaften bedient wurden. Die Entwicklung der Überwachungssoftware fand tatsächlich aber weiterhin durch das Entwicklungsteam der Finn Fischer Labs GmbH, federführend in Person des Angeschuldigten H. in München, unterstützt durch die in Rumänien tätigen Entwickler statt. Tja, Exportrestriktionen umgehen, brauchst du halt gute Briefkastenfirmen.
Kommen wir zum Fernsehen, zu Herrn Böhmermann.
Ja,
eine steile Karriere hingelegt hat so in den letzten Jahren, muss
ja
man sagen. Ein Household Name, wie man das nennt.
Ja, und zu großen Teilen auch verdientermaßen. Ich habe ja in letzter Zeit ab und zu mal die Sendung geschaut und muss sagen, dass die meiner Wahrnehmung dennoch regelmäßig starken Qualitätsschwankungen unterliegt. Also das ist einfach so.
Manchmal, so wie unsere.
Was soll das denn jetzt?
Naja, also alles unterliegt starken Qualitätsschwankungen. Wer kann das schon von sich behaupten, dass er irgendwie so ein...
Ja, aber bei uns geht das ja, die sind starke Schwankungen im grünen und hellgrünen Bereich.
Klar.
So wollte ich das auch verstanden wissen.
Also, so der, meinst du, hier ging es schon mehr ins Gelb oder ins Orange?
Also hier ging es in meiner Wahrnehmung, also ins, ja, also in gefährliche Nähe der,
gefährliche
der
Farbtöne.
Wie heißt die Taste, wo man zappt am Fernseher? Hoch. Das ist, weißt du, Programm Plus. Also Abschaltrisiko, hohes Abschaltrisiko hatte ich da in letzter Zeit manchmal. Wie dem auch sei, Böhmermann aus seiner ZDF-Neo-Geschichte da jetzt irgendwie die ZDF-Magazin Royal gemacht und ist sicherlich ein politisch und ja, ein politisch einflussreiche Person in Deutschland, die mit dieser Sendung ja vor allem ein oder zum Erfolg dieser Sendung gehört ja neben dem humoristischen Teil, dass sie in zunehmendem Maße investigativ gearbeitet hat in den letzten Jahren.
Mhm. Das war so auf jeden Fall so ein Trend, der sich eingenistet hat.
Das ist übrigens dann auch unser nächstes Thema, kommen wir gleich zu. Beispielsweise Recherchen veröffentlicht zu Herrn Arne Schönbohm des WSI, die dazu geführt haben, dass der inzwischen bei dieser komischen Bundesakademie da irgendwie
anderen Job hat.
Genau, da kommen wir gleich zu.
Mhm.
So, jetzt gab es, ist vielen sicherlich noch bekannt, die Ibiza-Affäre. Julian Hessenthaler, der mit anderen zusammen dieses Video angefertigt hat, in dem Hans-Christian Strache, heißt der Hans oder Heinz? Ich komme ja immer durcheinander. Der Strache halt. So, der, in dem der Strache, ne, irgendwie die einer Oligarchin nahelegen möchte, die Kronenzeitung in Österreich zu kaufen, um für ihn Wahlkampfstimmung zu machen, damit er ihr dann irgendwie große, wichtige Aufträge zuspielen kann.
Heinz Christian Strache.
So, ein...
Was schon so eine Räuberpistole ist. So.
Naja, also, aber das, wenn du dir anhörst, was Julian Hessenthaler dazu erzählt, sagt er, die haben die, und das ist ja auch, die haben die Idee ja nicht gehabt, weil sie dachten, lass mal gucken, ob das klappt, sondern die wussten, das klappt. So, die wussten, das funktioniert. Die haben den ja in anderen ähnlichen Situationen die ganze Zeit gesehen und die hätten auch eine richtige Situation gefilmt, wenn es ihnen gelungen wäre, zu sicherzustellen, dass diese in einem überwachten Bereich stattfindet. Nur, wenn du halt sagst, wir bauen einen überwachten Bereich und können dort die Situation herbeiführen, funktioniert es natürlich besser. Ja. Also, Hessenthaler, Thomas Lohning hatte da ja auch schon von erzählt, ist jetzt aus dem Knast raus. Dem haben sie ja dann noch irgendwie versucht, mit äußerst dünner Beweislage irgendwie Drogenhandel anzuhängen, um ihn irgendwie abzustrafen. Also absoluter Skandal alles, was da passiert ist. Und so, zu Beginn dieser ganzen Angelegenheit sagte der Böhmermann bei irgendeiner Fernsehpreisverleihung, machte so Witze, er säß gerade mit einer russischen Oligarchin zugekokst auf Ibiza und würde versuchen, die Kronenzeitung irgendwie zu verscherbeln. So. Das hatte damals zur Folge, dass Julian Hessenthaler unter Zugzwang war, dieses Material zu veröffentlichen, was er bis dahin noch nicht konkret geplant hatte.
Warum war das? Also inwiefern hat das diesen Zugzwang ausgelöst?
Hessenthaler ist monatelang mit diesem Material im Prinzip durch die internationale Pressewelt gegangen und hat es, sagen wir mal, angeboten. Und dann passieren natürlich so Dinge, dass, wenn du jetzt sowas der Süddeutschen Zeitung oder sowas gibst, ne, das ist ja nicht die Bild, die machen dann Prüfungen, ne, die prüfen das Material, ne, und die holen dann sich Experten dazu, die gucken, ob das echt ist, ne, und so weiter und so fort. Das heißt, das ist ein längerer Prozess. Und natürlich auch der Prozess einer Suche nach der richtigen Medienpartnerin. Gleichzeitig auch es ist relativ klar und ich glaube, das war auch in der deutschen Medienlandschaft bekannt, dass dieses Material gerade den geeigneten Rahmen der Veröffentlichung sucht. Und unter anderem waren sie offenbar bei Böhmermann damit. Und Böhmermann hat aber dann unabgesprochen darüber diesen Witz gemacht, der jetzt quasi der gesamten Vorbereitung des Releases oder auch der Entscheidung ist, vielleicht doch nicht zu tun, den Boden unter den Füßen wegzog. Und das war, glaube ich, relativ schnell offensichtlich, dass das eine ziemlich beschissene Nummer war, die von Jan Böhmermann einfach sehr, sehr eigennützig war und die in eine Quelle in große Gefahr gebracht hat und in einen Zugzwang gebracht hat. Und das gehört sich natürlich nicht für Journalistinnen oder auch für Investigativmagazine, halbgare Sachen einfach mal rauszuposaunen und damit eine Quelle in Gefahr zu bringen. Diese Kritik erhebt nun auch der Julian Hessenthaler in Interviews, in Dokumentationen, sagt er hier, das hat mich, kann ich nicht verzeihen, das hat mich damals in Panik versetzt, das, ne, das musste fluchtartig irgendwie das Land verlassen und so weiter. Und ich denke, da hat er eine völlig klare Kritik und da kann, bleibt dem Jan Böhmermann eigentlich nur eine einzige Reaktion drauf und das ist zu sagen, hast recht, scheiße, ich nutze jetzt meine öffentliche Macht, deinem Fall mehr Aufmerksamkeit zu verleihen und dir aus der Scheiße, in der du jetzt sitzt, der hängt da jetzt mit Schulden vorbestraft und so weiter, in der du jetzt hängst, nicht, dass ich da, dass er daran schuld wäre, aber zu sagen hier, weil du ein mutiger Whistleblower warst, unterstütze ich dich nun in der Wiederherstellung deines Rufes und deiner Existenz. Jan Böhmermann sagt aber,
der hat jetzt kein Video zu Julian Hessenthaler gemacht, was lustig darauf aufmerksam macht.
Nein, ganz im Gegenteil. Er hat ein Video gemacht, in dem er sich in seiner Sendung mehrfach darüber lustig macht, dass an ihn ja journalistischer Anspruch erhoben würde und dass das ja völlig daneben wäre. Es wäre ja schließlich eine Comedy-Sendung. Und hat denjenigen, die ihm quasi diese Quellenschutzverletzung vorwerfen, anwaltliche Post zukommen lassen, in der er betont, er habe in den Gesprächen mit Julian Hessenthaler zu keinem Zeitpunkt des Gespräches Vertraulichkeit zugesagt. So, wer kennt es nicht, ne? Jeder Journalist hat zu Hause einen dicken, rein mehrere Meter Ordner, wo die ganzen Vertraulichkeitserklärungen drin sind, wenn du mit Quellen sprichst. Also, und noch dazu kommt, Teile von Böhmermanns Team, die dort journalistisch arbeiten und recherchieren, die haben diese Vertraulichkeitserklärung unterschrieben. Nur der Böhmermann selber nicht. Und er sagt, ich kann dir eigentlich, ich schicke dir jetzt Post vom Anwalt. Das ist ja, also, das ist wirklich, das ist sehr, sehr schwierig. Ja.
Und vor allem das Argument Comedy-Sendung, also ich meine, sorry, das
ist überhaupt kein Argument.
Ja, vor allem ist es ja auch klar, was so seine Vorlagen sind. So,
richtig. Er
orientiert sich ja nun mittlerweile auch an
John Oliver,
so Last Week Tonight, so, und wer das mal gesehen hat, was ihr übrigens tun sollt, falls ihr das noch nicht gemacht habt, weil das ist hervorragend. Ja, das ist ja jetzt immer, wie lange sind die Sendungen? So 15, 20 Minuten, glaube ich, ungefähr hat sich das eingependelt, zu einem Thema, wo dann gnadenlos die Story erzählt wird und dann halt so im John Oliver Style, was wirklich sehr komisch ist, so, ne? Also hervorragender Humor. Ja, und wenn man sich dann Böhmermann anschaut, dann sieht man schon, dass er doch einiges aus diesem Playbook imitiert.
Natürlich, auch wenn du dir sein Team anschaust, der hat doch da Journalistinnen und, ne, er rühmt sich ja selber, da Skandale loszutreten. Das ist ja auch sein politischer Anspruch, Veränderungen herbeizuführen. Ja, also es ist wirklich, ich glaube, der hat sich da ganz fürchterlich verrannt. Also ganz schlimm, also eigentlich tragisch. Ich glaube, aber ich meine, gewissermaßen stelle ich mir das so vor, weißt du, es ist der größte politische Skandal irgendwie in den deutschsprachigen Europa. Du hast den auf dem Tisch, du lehnst ihn irgendwie ab oder versaust dir das Verhältnis durch irgendeinen Dödelscherz, ja? Er hätte sich unsterblich machen können, wenn das Ding von ihm gekommen wäre. Und jetzt muss er halt irgendwie die Jahre auf der Seitenlinie gucken, ne? Und ist einfach nur der Doofmann in der ganzen Geschichte, ja? Und dann werden ihm auch noch Vorwürfe gemacht. Das tut dem, glaube ich, ziemlich weh. Und das kriegt er gerade wohl offenbar nicht hin, sich das einzugestehen. Ne? Also er ruiniert seinen eigenen guten Ruf nachhaltig. Er ruiniert auch den Ruf seines Teams, das ihm zuarbeitet. Weil wer wird jetzt noch mit dem Böhmermann-Team sprechen, wenn die Vertraulichkeitserklärung, die du denen vorlegst, was sowieso unüblich ist, aber wenn die unterschreiben Und dann sagt der Chef, es sind nur meine Mitarbeiter. Das sind, was weiß ich denn, was die machen immer. So. Und er könnte Julian Hessenthaler unabhängig davon auf viele Weisen unterstützen. Und Julian Hessenthaler hat es auf jeden Fall verdient. Unabhängig jetzt von persönlichem Beef oder nicht, ja. Und ja, dass er da jetzt, also in dieser Rolle dieses Clowns ist und dann irgendwie diesen komischen, wie heißt dieser Anwalt, der berüchtigte Scherz, glaube ich. Das ist auch der Anwalt, der hat irgendwie so einen, das ist so ein Medienrechtsanwalt, den man irgendwie.
Promi-Anwalt.
Irgend so einer, den du schickst, wenn du jemandem anderen den Mund verbieten willst. Mhm. Oder? Und oder wenn dir jemand den Mund verbieten will. Ist halt irgendwie so, wer als erstes Scherz zieht, hat dann halt irgendwie den so, ne? Und jetzt geht der, jetzt kommt noch der Knüller, ja. Gegen wen geht Böhmermann jetzt vor? Gegen Korrektiv.
Oh.
Gegen Korrektiv.
Super Idee. Die, also,
so, und natürlich sitzt Korrektiv da als relativ kleine Organisation, die immer und immer wieder irgendwelche Investigativrecherchen macht, die immer und immer wieder bei Böhmermann auf die eine oder andere Weise dann verwendet werden und können sich jetzt von dem da auch noch öffentlich angreifen lassen. Und auf einem Niveau, das ja, wo ich auch denke, so, also das finde ich ein bisschen tragisch, ja. Und ich finde, das ist auch kein Fall, der juristisch bewertet werden muss, sondern es ist ein Fall, der moralisch bewertet werden muss. So, Journalismus, Quellenschutz, kann ich zu einem der reichweitenstärksten Grimme-Preis ausgezeichneten Medienformaten des Öffentlich-Rechtlichen gehen und darauf vertrauen, dass ich mit denen mich ernsthaft als Quelle unterhalten kann? Oder muss ich denken, dass der beim nächsten Fernsehpreis irgendwie irgendwelche Dödelwitze macht?
Dödelwitze, die dann dazu führen, dass ich das Land verlassen muss.
Und das macht mir echt Sorgen, weil du mir natürlich auch überlegst, wenn du jetzt in das Team schaust, so, dass gerade niemand es schafft, zu dem durchzudringen und zu sagen, Junge,
komm mal klar.
Lass mal gucken, dass wir hier unseren Ruf retten. Das macht mir ehrlich gesagt Sorgen.
Tja. Also, Leute. Wer schafft es zuerst, ihn diese Sendung hören zu lassen?
Ja, wir können ja mal Julian Hessenthaler fragen.
Mhm. So. Damit kommen wir auch auf die alte Geschichte mit Arne Schönbohm. Den hat er ja nun auch sozusagen entlassen lassen.
Richtig. Und das war ja auch eines der Themen in der Sendung eingeleitet. Es gibt offenbar ein bislang unbekanntes, riesengroßes, blubberndes Leck in der deutschen Kompetenzpipeline in Sachen IT. Ja, und sagte dann hier, deckte dann auf Schönbohms Beziehung zu diesem Cybersicherheitsrat e.V., dieser Luftnummer, die ganz klar eine absolute Lachnummer war und ihn für das Amt disqualifiziert hat, ganz klar. Aber die letztendlich eher das Vehikel war, wie er in das Amt gekommen ist, was wir auch als Fehler bezeichnet haben. Und dann haben sie gezeigt, dass in diesem Networking-Verein eben auch ein russisches Unternehmen war und haben daraus irgendwie einen Strick für Schönbohm gedreht, der dort längst nicht mehr war. Wir haben damals hier in der Sendung, das hat sicherlich auch einige überrascht, relativ schnell gesagt, da scheint er sich verritten zu haben, der liebe Böhmermann. Und es ging ja dann auch einige Zeit hin und her, bis dann Nancy Faeser den auch wirklich rausgeworfen hat. Ja, beziehungsweise sie konnte ihn nicht rauswerfen, sie musste eine ähnlich besoldete Stelle in irgendeiner Behörde schaffen, die keine Sau kennt und die überhaupt keine Relevanz hat. Und wo jetzt im Prinzip so ungefähr sein Jahresgehalt ist jetzt der größte Budgetposten, so ungefähr. Und muss sie ihn da eine abschieben. Und jetzt stellt sich raus, dass da eigentlich gar nichts dran war. Ja. Falk Steiner schreibt auf Heise dazu, ne? Korrekt, Cybersicherheitsrat stand schon vorher in der Kritik. Und dass Schönbohm am 9. September, das war ja das, was man ihm dann zu Last gelegt hat. Am 9. September 2022 hat er zum 10-jährigen Bestehen eine Rede gehalten. Das war das, was ihm dann auch Böhmermann unter die Nase rieb. Das ist korrekt, aber er hatte eine Genehmigung vom Staatssekretär dafür bekommen. Also das heißt, das war das BMI selber. Ja, das hatten wir ihm längst, also das hatten wir auch damals schon gesagt. Ja. Der Andreas Köhn, auch jemand, den wir hier schon öfter mal erwähnt haben, das war der für Cybersicherheit zuständige Abteilungsleiter im BMI. Der hatte selbst 2019 an einer Veranstaltung mit Hans-Wilhelm Dünn teilgenommen. Also, das geht noch viel höher. Da hätte der Böhmermann noch viel, viel tiefer graben können. Falk Steiner schreibt dazu, das Verhältnis zwischen Köhn und Schönbumm galt über Jahre als gestört. Köhn, einst selbst BSI-Vize und davor beim Bundesnachrichtendienst, ist in der Bundesordnung als höhergestellter und zuständiger Beamter der de facto Vorgesetzte des BSI. Doch der Abteilungsleiter war für das ZDF-Magazin Royal kein Thema, obwohl er der deutlich relevantere Akteur ist. Wir haben damals, als das passiert ist, auch ein bisschen darüber spekuliert, ob der Andreas Köhn sich nicht gerade die Hände reibt.
Auf jeden Fall Totalausfall der Innenministerin, das kann man auch sagen, weil sie sich hier einfach nur von so einer öffentlichen Meinung hat bewegen lassen, ohne das ausreichend überprüft zu haben, beziehungsweise hat sie es vielleicht auch überprüft, aber hat sich quasi von dieser Faktenlage mit, es wurde ihm ja gestattet und überhaupt ist das ja an sich kein Beleg für diese nahegelegte Russland-Nähe, ja, hat sich sozusagen in der allgemeinen Panik ob des Krieges, die nachvollziehbar ist, verleiten lassen, an der Stelle einfach eine falsche Entscheidung zu treffen, muss man einfach mal ganz klar sagen.
Ja.
Und da ist sie ja in letzter Zeit mit komischen Entscheidungen ohnehin ganz gut ausgestattet. Das kommt jetzt sozusagen noch dazu.
Ja. Also alle Beteiligten wieder keine gute Figur gemacht. Ne? Ich würde jetzt, ja. Und wir können aber, das ist das Gute, wir haben damit nichts zu tun, wir können einfach über alle meckern.
Alle doof außer uns.
Tja, aber da, weißt du, man kann sich natürlich auf diese Clownsrolle zurückziehen und ich bin ja selber jemand, der versteht, dass sich Humor üblicherweise nicht entschuldigen sollte, aber wenn du irgendwie hier in diesem Fall einfach mal zwei Menschen das Leben ruiniert hast, oder einem
die Karriere und dem anderen das Leben.
Ja, dann kann man sich schon, sollte man, da kann man schon mal einen selbstkritischen Ton anbringen. Ja.
Gut, letztes Thema, letzte Generation.
Ja, Tim, hast du mal Speise? Ich habe mich jetzt hier festgeklebt.
An meiner Tastatur?
Frechheit. Ja,
die letzte Generation ist Leuten ein Dorn im Auge. Das kann man definitiv sagen, so, und man muss ja auch nicht unbedingt mit ihren Methoden, um sozusagen zum eigentlichen Ziel zu kommen, übereinstimmen, aber die Hysterie, die da in der Politik gerade herrscht, hat auch kreischende Untertöne, muss ich sagen. Also man sucht händeringend nach Möglichkeiten, deren Treiben in irgendeiner Form einzuschränken, und da werden ja auch alle Register gezogen.
Ich muss sagen, wir haben da schon so drüber gesprochen, okay, was macht die letzte Generation? Ne? Die blockieren Straßenverkehrsknotenpunkte. Primär. Ja. Kreuzungen, Autobahnauffahrten,
Flughäfen.
Flughafen haben sie auch gemacht, ja, sind wir auf den BER gerannt, das war ja. Das ist
und sie nehmen dabei auch teilweise zumindest Kollateralschäden mit in Kauf, und das ist auch so eine der Talking Points, die, glaube ich, die Gesamtdiskussion stark verschärft haben.
Welche Art Kollateralschaden?
Naja, halt Sperren von Straßen, hast du mal wieder die Diskussion um, kommen jetzt die Sicherheitskräfte durch, können irgendwelche Rettungsfahrzeuge durchkommen, so neben allgemeiner Gefährdung des Verkehrs an sich und so weiter.
Das ist aber, also zum Beispiel, ja, also nur um das mal von vornherein klarzustellen, selbstverständlich haben die immer eine Rettungsgasse. Und dieser Unterstellung, es wäre in Berlin ihr Protest gewesen, der einen Krankenwagen gehindert hätte, die hat sich als falsch herausgestellt. Ne? Das hat natürlich, das wurde dann nur in irgendwelchen Investigativseiten genauestens auseinandergenommen, zwei Wochen später, die sich die Mühe gemacht haben, das zu recherchieren. dass sie da irgendwie einen Krankenwagen behindert hätten, war natürlich großes Thema in der Bild und ist bei allen im Kopf hängen geblieben. Aber dass sie dort nicht in der Lage wären, Krankenwagen vorbeizulassen und im Übrigen, dass alle, die da stehen, eine Rettungsgasse bauen müssen, statt auszusteigen und denen irgendwie ins Gesicht zu treten. Darüber könnte man auch mal diskutieren. Mhm. Also ich kann das, glaube ich, ganz klar sagen, ich nehme an diesen Aktionen nicht teil. Ich kann mir das auch nur schwer anschauen, wie da Leute auf dem Boden sitzen und von irgendwelchen, ist auch immer die gleiche Art Mensch. Das sind immer leicht übergewichtige, halbglatzige Scheiß Kartoffeln, ja, und irgendwie die halt die dann da angreifen, ja, die in ihrem Unvermögen sich zu artikulieren, dann dazu Gewalt greifen, die irgendwie treten, anschreien, beschimpfen und sonst was, ja? Und dann kannst du dir im auf Twitter oder so anschauen, wie denen auch noch applaudiert wird, wenn die Gewalt gegen diese friedlichen Demonstranten anwenden. Weißt du, wenn du doch eh so eine gebeutelte arme Sau bist, die mit dem Auto im Straßenverkehr stehen muss, dann sei doch froh, dass du eine Ausrede hast, jetzt mal 10 Minuten später zur Arbeit zu kommen.
Naja, ich glaube, den Kurierdiensten und ganzen selbstständigen, zeitkritischen Lieferanten stellt sich die Diskussion etwas anders dar. Also klar, okay, aber private Leute und so weiter, da ist viel Anspruchshaltung und natürlich ist auch die Gewalt auf der Gegenseite nicht okay, aber jetzt zu behaupten, das hätte jetzt für niemanden irgendwelche Konsequenzen, das kann man halt so auch nicht sagen.
Also, nein, ja, das hat Konsequenzen, korrekt.
Ja, ich will da keine Position beziehen, ich sag nur, daran, unter anderem daran hat sich die öffentliche Diskussion erheblich aufgeheizt und weißt, wie das ist mit aufgeheizten öffentlichen Diskussionen. Das bringt dann auch die Politik ab einem bestimmten Punkt in Zugzwang und sie müssen halt auch dann Position beziehen, weil dann auch nicht unbedingt klar ist, wessen hektischer Diskussion denn jetzt nachgegeben wird und dass dann sozusagen da, wo die Medien dahinter stehen und dann im Zweifelsfall auch die Bild-Zeitung, dass sie auf jeden Fall schon mal ganz gute Karten haben, sich bei der Politik durchzusetzen, ist ja jetzt auch nichts Neues. Ne? Das ist natürlich etwas, was im Gesamtkalkül der Aktion Letzte Generation vielleicht auch nicht in dem Maße strategisch gewichtet wird.
Also man kann sich durchaus die Frage stellen, ob das also, ob das jetzt zielführend ist oder nicht, ja. Also es gibt die Perspektive darauf zu blicken, dass das die einflussreichste außerparlamentarische Protestbewegung in Sachen Klimawandel ist. Das ist die eine Perspektive. Die schaffen es immer und immer wieder, dieses Thema in den Medien zu platzieren. Das sagt die eine Beurteilungsseite. Die andere sagen, ne, dadurch, dass sie so vielen Leuten schlechte Laune machen, schaden sie der Sache mehr, als dass sie der Sache helfen. Ja. Irgendwo dazwischen wird sich die Wahrheit bewegen. Ja? Ich kann beiden Perspektiven auch so gewissermaßen was abgewinnen. Ja? Wem ich aber wirklich nichts abgewinnen kann, sind halt diese hämischen, gewalttätigen Reaktionen da auf diese Aktion. Und da kannst du dir teilweise wirklich üble Gewalt anschauen,
naja,
die wirklich die Stimmung versaut. Und zwar nicht selten auch ausgehend von Polizisten, ja, die dann da hingehen und sagen so, wenn sie jetzt nicht aufstehen, dann werde ich ihnen fürchterliche Schmerzen zufügen und das dann auch tun, ne? Irgendwie die Gelenke verrenken, irgendwelche Schmerzgriffe, die dazu gedacht sind, Menschen, die schweren Widerstand leisten, irgendwie noch unter Kontrolle zu bekommen, bevor man auf sie schießt. Ja, das ist das, was sie mit Leuten machen, die auf dem Boden sitzen. Komplett disqualifizierte Menschen für diesen Job, die dann auch noch von irgendwelchen, also ich weiß nicht, wer diese Menschen sind, dafür auch noch Applaus bekommen. Das ist, also das kann nun auch wirklich nicht sein.
Nee. Aber das ist halt auch schade, dass man dann sozusagen in dem Zuge dann einfach auch im Wesentlichen darüber nur noch diskutiert und von daher finde ich das eben mit der Zielführung
Also ich würde sagen, es gibt Justierungsbedarf in der Strategie dieser Bewegung. Aber das ist jetzt auch erstmal nur unsere private Bewertung und das mag jeder auch anders bewerten. Tatsache ist, dass jetzt halt die Politik und damit auch die Justiz die Zügel strenger anzieht, was die letzte Generation betrifft.
Ja, also sie haben...
Krasse Scheiße.
Also, was... Jetzt hast du eine, jetzt nehmen wir mal die Perspektive des Staates ein, du hast da so eine Gruppierung, die macht diese Dinge und du merkst, die Pferde werden unruhig, das Volk will das nicht, das Volk möchte diese Leute nicht haben, die sollen von der Straße runter auf dem Beifahrer, auf dem Fahrradweg oder die sollen arbeiten gehen.
Naja, aber vielleicht auch, weil dies, also ja, das ist so die eine Perspektive. Ich kenne aber auch so die andere Perspektive, die einfach sagt so, Leute, ihr tut so, als ob keiner das mit der Klimakrise verstanden hat, das uns so zu unterstellen, ist auch unangemessen. Ja? Mhm. Haben wir sehr wohl, aber wir sehen einen anderen Weg oder wir sehen einen anderen Weg.
E-Fuels. Ne? E-Fuels.
Nee, nicht sowas, aber naja, meine, egal.
Nein, ich weiß. Sorry. Ich
wollte man kann das halt aus den unterschiedlichsten Perspektiven sehen und es ist natürlich eine generelle Unterstellung sozusagen im Raum, von der ich auch nicht unbedingt denke, dass sie richtig ist. Egal. Auf jeden Fall, jetzt wird richtig losgeschossen und das ganze und ganze Projekt behandelt, als wäre es eine terroristische Vereinigung.
Fast kriminelle schon, Vereinigung.
Ja? Kriminelle Vereinigung.
Ja, und das
weiß ich noch nicht.
Jetzt musst du dir überlegen, wie kriegst du wie kannst du dem ein Ende bereiten? Ja, das muss man sich ja auch mal überlegen. Die sind ja erstmal, machen die diese Aktionen, ja. Und das, also es gibt ja die Strafverfahren oder die Ordnungswidrigkeitsverfahren, die dann da stattfinden. Das ist dann irgendwie was, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr oder sowas, ja. Und, dann sind das aber alles Leute, die sagen, das finden wir völlig in Ordnung. Jetzt müssen ja quasi irgendwie einen juristischen Case gegen die, formulieren und das ist der Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und zwar sagen die, naja, ihr seid eine Vereinigung, die sammelt Geld ein zum Zwecke, Straftaten zu begehen und damit ist das eine kriminelle Vereinigung. Also ihr habt euch gegründet und unterhaltet eine Vereinigung zum Begehen von Straftaten. So wie Und jetzt kommt die Definition, das ist die Definition, die du natürlich irgendwie versuchst, zum Beispiel bei, was weiß ich, Hells Angels, Kokainschmugglern, CCC, bei solchen Leuten irgendwie anzubringen, ja, aber nicht unbedingt bei Leuten, die einen politischen Protest vortragen. Ja? Und die... Also die Frage, ob das jetzt eine kriminelle Vereinigung ist, hängt, wenn ich das jetzt laienjuristisch richtig verstehe, daran, ob ihr Zweck das Begehen von Straftaten ist. Und die Polizei oder diese Staatsanwaltschaft unterstellt jetzt, ja, der Zweck ist das Begehen von Straftaten, während die sagen, nee, das ist das Mittel, der Zweck ist die Rettung des Planeten. Und da kann man natürlich auch sich sehr...
Ich würde auch bezweifeln, dass die Hells Angels Geld einnehmen zum Zweck der Durchführung von Straftaten, nein, sondern die Durchführung der Straftaten ist sozusagen das Mittel, um Geld zu verdienen. Und das tun sie ja hier nicht unbedingt.
Aber genau, sie haben sich zum Zweck also die Vereinigung besteht zum Zweck des Begehens von Straftaten. Ja. Und
dann werden auch mal Hausdurchsuchungen durchgeführt.
Ja, also was haben sie gemacht? Die Webseite beschlagnahmt. Die Spendengelder versucht einzufrieren. Was haben wir noch gemacht? 15 Hausdurchsuchungen. Auf der Webseite war, jetzt ist es inzwischen nicht mehr, so eine Meldung, da haben sie die Website beschlagnahmt. Das machen die normalerweise, weißt du, bei so Silk Road oder so, ja? Hier, Generalstaatsanwaltschaft München, Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus und das Bayerische Kriminalamt. Die Homepage der, in Anführungszeichen, letzten Generation wurde im Auftrag der Generalstaatsanwaltschaft München, Bayerische Zentralstelle, lalalala, durch das Bayerische Landeskriminalamt beschlagnahmt. Die letzte Generation stellt eine kriminelle Vereinigung gemäß § 129 StGB dar, Ausrufezeichen. Das wusste ich nicht, dass diese Entscheidung der Staatsanwaltschaft obliegt. Ich hatte immer gedacht, das müsste ein Richter feststellen.
Ja, hatte ich auch so eine Erinnerung.
Klammer auf, Achtung, Spenden an die letzte Generation stellen mithin ein strafbares Unterstützen einer kriminellen Vereinigung dar. Ausrufezeichen. Alter, sind die... Tim, sind die alle völlig durchgeknallt?
Das ist jetzt eine Fangfrage, oder?
Also das ist...
Das ist auf jeden Fall eine gewisse Hilflosigkeit, die sich hier auch zeigt, ne, mit diesem Protest umzugehen.
Nur mal so, die Generalstaatsanwaltschaft München räumte auf NDR-Anfrage ein, dass diese Formulierung unzutreffend sei und derzeit lediglich ein Anfangsverdacht dahingehend bestünde. Zuvor hatte ein Sprecher des Bayerischen Landeskriminalamts erklärt, die Generalstaatsanwaltschaft München habe die entsprechende Formulierung vorgegeben. So. Keiner von diesen Leuten, die wir zutrauen, jeden Tag den Rechtsstaat zu schützen, fällt auf, dass sie gar nicht diejenigen sind, die entscheiden, wer eine kriminelle Vereinigung ist. Wenn wir die Webseite wegnehmen, Server beschlagnahmen.
Also die beschützen schon den Rechtsstaat, das hat ihm bloß noch keiner erklärt, was das ist.
Ja, genau.
Ach so, das wussten wir jetzt auch nicht.
Alter.
Ja.
Fäser, die heutigen Maßnahmen zeigen, dass der Rechtsstaat sich nicht auf der Nase herumtanzen lässt. Alter,
wie schnell man als... Was meinst du, wenn du Innenminister wirst? Wie lange würde es dauern, bis du anfängst, so einen Quatsch zu erzählen?
Na, wahrscheinlich sobald irgendwelche Nazis auf der Straße kleben und ich sag, man muss nicht mehr anhalten.
Okay, guck mal, ob wir für dich noch was anderes in der Karriereoption haben.
Also, aber dann hier Polizeigewerkschaft, das ist auch so eine Frage, ne? Polizeigewerkschaft begrüßt die Aktion. Ihr seid die scheiß Polizeigewerkschaft, kümmert euch darum, dass ihr genug Urlaubstage habt und mehr Geld.
Was haben die überhaupt immer wieder zu sagen?
Was ist das?
Warte mal, welche ist das, diese richtige Polizeigewerkschaft oder ist das diese GDP mit diesem Vollidioten?
Ja, Rainer Wendt. Den hat übrigens, da kann man dem Böhmermann mal einen Punkt geben, ne?
Das war gut.
Rainer Wendt, du bist kein echter Polizist. Das ist der Typ, der sich über viele, viele Jahre am deutschen Rechtsstaat vergangen und bereichert hat, ja?
Aber die Gewerkschaft der Polizei ist nochmal, ist die andere Gewerkschaft. Ist die
es gibt ja die GPOLD und die GD.
Also Gewerkschaft der Polizei ist GDP.
GDP, ja. Und das ist aber DPOLG, ne? Das ist der, und dann gibt's noch die, BDK, was sind wir, Bund der Kriminalbeamten? Ich glaube, das ist tatsächlich. Also, Rainer Wendt, völlig indiskutabler Charakter, der dann natürlich irgendwie.
Genau, deutsche Polizeigewerkschaft.
Das sind die
DPOLG, genau. Das ist sozusagen die Juristen, die jüdische Volksfront und das andere ist die Volksfront von
denen. Naja, die anderen sind die, also die DPOLG sind die Römer. Aber
wie auch immer, eine Gewerkschaft hat sich einfach um sowas nicht zu kümmern.
Ist einfach nur ein rechter Hetzer. Und zwar seit Jahren schon immer. Der hat sich nie irgendwie mal um die Belange der Polizei gekümmert. Der sitzt.
Der Wendt
natürlich.
Ja gut, aber auch die Gewerkschaft der Polizei ist jetzt,
äußert
sich doch jetzt auch. Wer hat sich jetzt geäußert? DPOLG? Das ist Rainer Wendt. Oder die andere?
Polizeigewerkschaft steht jetzt. Oh, haben wir einen Fehler gefunden auf tagesschau.de?
Weiß ich nicht.
DPOLG, Deutsche Polizeigesellschaft. Ja, das ist
Wendt.
Das ist die Truppe von Wendt, ja.
Die hat sich geäußert.
Was heißt die? Das ist doch nur der.
Ja, ja, gut, aber das ist halt sozusagen immer wieder dasselbe. Dass die Medien auch noch nicht gelernt haben, da
die Justiz
nicht
greift durch, das ist das richtige Signal eines, eines wehrhaften Rechtsstaates, sagt Rainer Wendt. Die Bevölkerung, die unter dem Straßenterror dieser selbsternannten Klimaretter täglich tausendfach leidet, wird endlich als das tatsächliche Opfer dieser Kriminellen wahrgenommen. Überleg mal, also.
Ey, Rainer Wendt.
Rainer Wendt.
Lösch dich, Alter, lösch dich.
Das ist, also, und nochmal, egal wie man dazu steht, selbst wenn man sagt, dass diese Aktionen nicht angemessen sind und so weiter, ja. Und selbst wenn man der Ansicht ist, dass da Menschen drunter leiden, ja. Und selbst wenn man auch meint, dass das kriminell ist, was es potenziell ist, also kriminell im Sinne von strafbar ist es ja, ja. Das kann man alles sagen. Aber man will keine Polizei haben, die von so einem Hitzkopf, von so einem komplett unreflektierten Hitzkopf vertreten wird. Das macht mir wirklich Sorgen, dass also diese gewalttätigen Polizisten, diese so ein Hetzer am.
Ich finde auch vor allem, also die Polizei sollte sich das einfach auch mal verbieten, dass solche Organisationen in ihrem Namen auch nur irgendwie sich zu irgendwas äußern, weil das ist einfach nicht angemessen für die Polizei, sich zu äußern. Die Polizei hat da einfach auch neutral zu sein und keine politische Meinung und keine Agenda zu haben. Ja, also ich verstehe, dass sie sich, sagen wir mal, im Rahmen einer Gewerkschaft äußern, wenn es jetzt um so Fälle geht wie die Sicherheit von Polizisten etc. so. Aber man kann ja jetzt nicht gerade behaupten, dass die auf der Straße klebenden Aktivisten jetzt aktiv Leben und Sicherheit der Polizisten gefährden, die gerade versuchen, sie mit Speiseöl einzureiben.
Totaler Quatsch.
Sorry, aber da komme ich dann irgendwie nicht mehr.
Das ist doch der angenehmste Einsatz, den du haben kannst. Ja. Bisschen Pinsel, bisschen Speiseöl, bisschen irgendwie so einen kleinen Gensealer mal den Arm umdrehen.
Ja.
So.
Also wir haben hier gerade zwei Fälle, wer will jetzt wohin?
Also
jetzt hier den bewaffneten Raubüberfall, der gerade aktiv verfolgt wird, und dann haben wir noch so ein paar Aktivisten zu ölen. Was wollt ihr haben?
Das, und genau, und diese Phänomene zeigen halt auch nur so diesen blanken Hass, der halt in diesen Menschen sitzt, ne? Das ist wirklich beängstigend. Also ich kann mir das nicht angucken. Ich habe hier heute beim Doomscrolling, ne, habe ich so ein Video gesehen. Da waren auch so letzte Generation Demonstrierende, aber in England schien mir das zu sein. Und die laufen so auf der Straße ganz langsam. Hinter denen ist eben so ein Transporter, Hand auf der Hupe. Dann steigt einer aus dem Transporter aus, stürmt auf die los und schleudert einen einfach so weg, dass er halt über den Bürgerstein fliegt gegen einen Polizisten. Und ich denke so, oh Scheiße, jetzt kommt der Polizist und knüppelt als nächstes drauf. Aber war gar nicht Deutschland. Der Polizist guckt sich um, sieht, dass da gerade dieser Typ aus dem Transporter Amok läuft, und die Polizisten schnappen sich den. Verrückte Welt.
Irre.
Verrückte Welt. Die nehmen da so einen Gewalttäter einfach mal fest.
Erinnert mich immer wieder an dieses Luxemburger Polizeivideo, wo die deutschen Nazis versucht haben, eine Demonstration zu machen. Kennst du das?
Ich erinnere mich, dass...
Die haben die einfach mal so lange zusammengeknüppelt, bis Ruhe war.
Ja.
Das ging gut runter. So, könnte man auch nochmal, aber egal. Ja, also... Das Thema der letzten Generation hat seine letzte Ölung noch nicht erfahren, glaube ich. Da werden wir noch weiter mit uns beschäftigen müssen.
Ich denke aber, dass hier relativ klar, also hier muss man wirklich sagen, hier wird das rechtsstaatliche Vorgehen auf jeden Fall sehr weit gedehnt. Server beschlagnahmen, Gelder da versuchen zu beschlagnahmen und so. Das ist, das wird auch, wäre jetzt meine vorsichtige Prognose, ungewünschte Konsequenzen haben. Nämlich nicht, dass die jetzt weniger machen. Dass die nicht den Effekt haben.
Ich meine, auf der Homepage von Letzte Generation wird das natürlich auch jetzt voll ausgeschlachtet. Ne?
Ja, tatsächlich.
Wir weiten daher den Protest aufs ganze Land aus und rufen alle Menschen dazu auf, sich am Mittwoch an einem Protestmarsch in ihrer Nähe zu beteiligen. Naja, schauen wir mal.
Was ist denn jetzt hier? Letztegeneration.de? Kann man die Webseite noch?
also org kommt
.org ist
de leitet auf org weiter.
No. Ja, also hat die Polizei Webseite beschlagen hat einer. Voll. Naja, noch eine kurze Info, auch das völlig überraschend, ne? Wenn Radio Dreieckland einen Link auf das Archiv von linksunten.indymedia setzt, dann ist das im Rahmen der journalistischen Tätigkeit völlig in Ordnung. Und natürlich nicht illegal. Und die Anklage, die Staatsanwaltschaft Karlsruhe, die ja dann auch noch die Redaktionsräume durchsucht hat, um herauszufinden, wo die den Link versteckt haben auf ihrer Webseite, ist natürlich mit diesem Vorgehen vollständig gescheitert. Ja. Und nur um mal zu zeigen, dass dieses drakonische Vorgehen gegen die letzte Generation mit Sicherheit nicht das einzige sein wird, wo dann eben später gezeigt wird, dass hier Kompetenzen massiv missbraucht wurden.
Ja, wir enden noch mit einem Jobgesuch bei der aufstrebenden Unternehmung Epicenter Works. Also die haben so viel, also man wundert sich, dass es überhaupt noch Arbeitslose gibt, so viel wie Epicenter sucht und einstellt. Ne? Hier verkünden wir also, dass eine Assistenz der Geschäftsführung gesucht wird. Genau. Finance, HR und Organisation heißt es da. Ich finde ja HR ein bisschen komischen Begriff, aber der hat sich wohl durchgesetzt.
Weil Human Resources?
Ja, ja, Human Resources. Früher hieß das mal Personalabteilung, aber jetzt heißt das halt Human Resources.
Heißt das, dann kriegen wir demnächst auch einen Ressourcenausweis der Bundesrepublik Deutschland.
Ich bin eine deutsche Ressource. Ja. Hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Also, Link ist in den Shownotes. Wer also Lust hat, sich bei Epicenter Works im Bereich Personalverwaltung, Kostenabrechnung, laufende Vorbereitung, Buchhaltung, Lohnverrechnung, Reporting, Controlling, Office Management, Event Management, Projekteinreichung und Abwechslungsmanagement zu engagieren, dann ist das der Job für dich, denn das sind so die Leute, die so eine Organisation wirklich am Laufen halten. Also die wirklich da so.
Da musst du aufpassen, dass das keine kriminelle Organisation wird. Sonst bist du richtig dran.
Aber echt. Na? Dann wirst du den ganzen Tag mit Speiseöl überschüttet.
Alles in Wien.
Ja.
Remote und Teleworking ist zeitweise möglich. Dienstbeginn, 1. September, 8 Uhr morgens. Nein, 8 Uhr, 8 Uhr morgens steht da nicht. 38,5 Wochenstunden und so weiter und so weiter.
Genau.
Ja, und nur um es in Erinnerung zu rufen, das ist die Organisation von Thomas Lohninger.
Genau.
Ja, Tim, dann kriegen wir, finden wir doch noch einen Job für dich.
Für mich? Wieso? Ach so, nur weil da jetzt was mit Buchhaltung drin stand. Kleiner Tipp. Ich brauche gar keinen Job.
Geht auch ohne?
Ja.
Geh mal arbeiten.
Quatsch.
Das sind die Ideen. Alright. Wir haben, glaube ich, unseren Rant für die Woche abgeliefert.
Auf jeden Fall, ja. Das war's von uns. Und wir hoffen, ihr habt noch eine sonnige Woche. Und auch ansonsten eine Menge Spaß.
Sonnige Woche, sonniges Leben.
Genau.
Kauft noch Klebstoff, solange es geht.
Und Speiseöl.
Das ist eigentlich viel. Weißt du, die sind ja so doof, die verbieten dann Klebstoff mitzufügen. Darfst du ja in Bayern nicht mehr, ne? Wenn du Klebstoff erwischt, können sie dich irgendwie sofort irgendwie für verhaften.
Oh.
Aber ich würde ja einfach Aceton und Speiseöl verbieten. Aber mich fragt ja keiner.
Vielleicht auch ganz gut so.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.